Morgen auch von mir, jetzt wissen wir das noch. Ja, diese Predigt muss ja super werden, wenn gleich drei Leute für einen beten. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich habe dieser Titel den Predigt gegeben, so jetzt, Gott braucht einen Stellvertreter. Und ja, ich habe auch einer von meinen absoluten Lieblingsversen gewählt, weil es ja auch meine erste Predigt hier ist als Kandidat. Und ich möchte einfach nochmal, bevor ich anfange, einfach sagen, wie sehr ich das schätze, dass ich so freundlich begrüßt worden bin, dass Leute für mich beten, dass ich so freundlich aufgenommen werde. Und das ist wirklich toll, wenn man das merkt, dass die Leute einen auch gern haben. Und ich möchte mit uns gerade den Bibeltext lesen aus dem 2. Korinther 5, die Verse 20 und 21. 2. Korinther 5, 20 bis 21. Dort schreibt Paulus: So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott braucht einen Stellvertreter. Und wir kennen dieses Konzept von Stellvertreter ja auch aus dem Leben. Vielleicht ist jetzt jemand hier unter uns, der ist in seinem Job so wichtig, dass die Firma sagt, ja, wenn der ausfällt, das verkraften wir nicht. Wir brauchen unbedingt einen Stellvertreter. Oder vielleicht ist jetzt auch hier ja eine Mutter, die auch schon mal irgendwie einkaufen ging und gesagt hat, ja, du, zu ihrem ältesten Sohn, wenn ich jetzt weg bin, dann bist du mein Stellvertreter. Und vielleicht hat sie dann diesem Stellvertreterkind auch bestimmte Aufgaben gegeben, so, ja, dann musst du zum Beispiel, ja, wenn es in die Ferien ging, ja, wenn du die Wäsche waschen musst, dann musst du unbedingt die blaue Wäsche getrennt von der weißen Wäsche waschen. Und immer nur bei 40 Grad. Und als sie dann zurückkam, vielleicht war dann die weiße Wäsche blau und vielleicht war es auch total eingegangen, weil das Kind aus Versehen 100 Grad eingestellt hat. Ja, das kann passieren bei Stellvertreter. Aber wir sehen in unserem Text, dass Gott dieses Konzept von Stellvertreter, auch wenn das mal schief gehen kann, dass Gott einen Stellvertreter braucht. Und wir sehen zwei verschiedene Stellvertreter in unserem Text. Und zwar sehen wir im ersten Vers, Vers 20, dass wir als Christen Stellvertreter sind für Gott in dieser Welt. Und im zweiten Vers sehen wir, dass Jesus, Gottes Sohn, für uns Stellvertreter geworden ist und uns erlöst hat. Und natürlich ist das, was Jesus getan hat für uns, das Fundament und die Voraussetzung für alles andere, was wir tun. Und deswegen möchte ich heute eigentlich von hinten beginnen und den zweiten Vers zuerst anschauen und dann zum ersten Vers gehen. Also wir lesen zuerst Vers 21. Und wenn wir dort schauen, am Anfang, dann heißt es dort, denn er hat. Und das finde ich schon mal so genial, dass dort steht, denn er hat, denn Gott hat, Gott wirkt. Es ist Gott, der wirkt und er fängt an. Und manchmal vergessen wir das so ein bisschen, weil wir so viele Menschen sehen in diesem Raum, Menschen singen, sogar ein Mensch hält uns die Predigt. Aber hier werden wir daran erinnert, es ist Gott, der wirkt. Und gerade wenn es heute um Erlösung, um Befreiung geht, dann ist es immer Gott, der wirkt. Und dann heißt es weiter. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Das ist natürlich Jesus, der, den von keiner Sünde wusste. Und jetzt kann man sich fragen, ja, was heißt das, von keiner Sünde wissen? Was bedeutet das? Was bedeutet überhaupt Sünde? Und ich möchte ganz kurz Sünde einmal definieren. Was ist überhaupt Sünde? Sünde ist, wenn wir Menschen Gottes Gebot oder Gottes Willen übertreten, sei es in Handlung oder auch nur in Haltung. Also Sünde ist Übertretung von Gottes Gebot in Handlung oder Haltung. dass Gott sagt, handle so und so und wir Menschen handeln nicht so. Und wir wissen ja alle, dass wir damit Mühe haben. Und Gott hat diese Welt ja perfekt geschaffen. Und da hat er den Menschen gewisse Gebote gegeben. In seinem Wort hat er gesagt, ja, handle so und so, damit diese Welt gut bleiben kann. Damit diese Welt im Gleichgewicht bleiben kann. Und jetzt ist einfach das Problem, dass wir alle eben Menschen sind. Und wir das nicht schaffen. Und wir sehen das durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das fängt an bei den ersten Menschen, Adam und Eva. Die hatten einen Job. Einen Job, ja, einfach nicht von diesem einen Baum essen. Und was machen sie? Natürlich essen sie direkt von diesem einen Baum. Und seht, genau das ist das Problem. Natürlich nicht der Baum, sondern das menschliche Herz. Dass der Mensch sagt, ja, aber wieso will dann Gott, dass ich nicht von diesem Baum esse? Das ist sicher der allerbeste Baum von allen. Aber ich habe das doch verdient, diesen Baum. Jetzt habe ich da in diesem Garten gearbeitet. Und der Mensch meint, er weiß es besser wie Gott und er handelt entgegen den Geboten Gottes. Und nicht nur Adam und Eva machen das, sondern jeder Mensch, wir alle, handeln gegen Gottes Gebot. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Und was machen wir? Wir lügen. Ja, wir lügen und lügen, dass sich die Balken biegen. Von Kindesbeinen an. Gott sagt, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Und was machen wir Menschen? Schon im Kindergarten. Ja, der Jan im Sandkasten, der hat so ein schönes Schäufelein. Das will ich auch. Und dann nehme ich es ihm weg und ziehe es ihm über den Kopf. Und so geht das. Das ganze Leben durch. Später im Job ist es vielleicht die schöne Uhr vom Chef. Oder das Auto vom Nachbar. Und ich merke das bei mir im Leben manchmal an diesen ganz kleinen Dingen. Wie bös und wie sündig mein Herz ist. In meiner alten Wege in Basel, als ich gewohnt habe, da war das WC so im Gang und wenn das WC-Papier leer war, dann musste man aufstehen und das von außen auffüllen. Und dann gibt es ja so manchmal die Situation, dass man so das letzte Blättlein ja, braucht und dann ist auch der Vorrat ist auch schon leer und dann denkt man, ja gut, hat ja noch gereicht für mich, oder? Und dann denkt man so, ja gut, der Nächste, der hat dann schon ein bisschen den Salat, aber ich habe jetzt so viel zu tun. Und dann geht man raus und denkt, man vergisst man das und denkt, ja gut. Und man denkt nur an sich, obwohl ich genau gewusst habe, was der Nächste für eine Bescherung hat, wenn er aufs WC geht. Und in so Situationen merke ich manchmal, wie egoistisch mein eigenes Herz ist. Und wahrscheinlich kennen wir alle das. Vielleicht ist es nicht jetzt mit dem WC-Papier, aber sonst was. Wir alle, und ich muss gar nicht jeden Einzelnen fragen, und ich weiß, dass wir alle die Sünde kennen, weil wir sie täglich begehen. Das verbindet uns alle Menschen. Und jetzt heißt es aber von Jesus, dass er von keiner Sünde wusste. Er wusste von keiner Sünde. Jesus war Mensch auf dieser Erde und wusste von keiner Sünde. Im Hebräer 4, Vers 15 heißt es, dass Jesus in allem versucht worden ist wie wir. Jesus hatte alle Versuchungen. Schäufelein im Sandkasten, die Uhr vom Chef, ja vielleicht in anderer Form, aber alle diese Versuchungen, WC-Papier, alles, das ganze Programm. Jesus ist versucht worden in allem genau wie wir. Und dann heißt es, und doch blieb er ohne Sünde. Und doch hat er nie der Sünde nachgegeben. Und in unserem Vers heißt es, dass er von keiner Sünde wusste. Das heißt, er hat nicht nur die Sünde nicht begangen, sondern er hat dann nicht einmal daran gedacht. So sündlos und perfekt war Jesus Christus. Und jetzt kommt das Unfassbare in unserem Text. Wir haben jetzt dieses Bild von Jesus, sündlos, perfekt. Und was macht jetzt Gott mit diesem einen Menschen, mit diesem einen perfekten Menschen, der keine Sünde hatte? Es heißt dort ganz, ganz kurz, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Ganz kurz steht das in diesem Text. Und Gott macht diesen Jesus zur Sünde. Er schickt Jesus Christus ans Kreuz auf Golgatha. Und was er dort tut, ist, dass er Jesus zur Sünde macht. Das heißt, Gott, Vater, nimmt deine Sünde, meine Sünde, jede Sünde, die du jemals begangen hast, in Gedanken, in Taten, die weniger schlimmen und die schlimmen. Ja, Gott nimmt sogar die schlimmsten Sünden der Menschheit, die schlimmsten Sünden, an die wir überhaupt denken können. Und Gott, Vater, nimmt die Sünden und er nimmt sie von den Menschen weg und er wirft sie auf Jesus. Und er lädt auf Jesus Sünde über Sünde über Sünde. Und das geht so weit, dass Jesus bis zur Sünde wird. Und Gott, der Vater, schaut dort auf Golgatha seinen Sohn an. Und er sieht die Sünde dieser Welt. Und er sieht, dass die Sünde bezahlt werden muss. Der gerechte Gott muss die Sünde bestrafen, damit diese Welt wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Damit diese Welt wieder gut werden kann, muss die Sünde bezahlt werden. Und Gott schaut seinen Sohn an und sieht die Sünde dieser Welt. Und er muss ihn bestrafen. Und der Zorn Gottes entlädt sich über diesem Kreuz. Und Jesus schreit, mein Gott, mein Vater, wieso hast du mich verlassen? Und Jesus erduldet den Zorn Gottes, weil er die Sünde der ganzen Welt trägt. Und jetzt fragt man sich, ja, wieso macht Gott das? Was ist das für ein Gott, der seinen eigenen Sohn so bestraft, dass er an einem Kreuz sterben lässt? Und es hat zwei kleine Wörter in unserem Vers, die dieses Drama für uns zu etwas Wunderschönem und Wunderbarem machen. Und zwar heißt es, wieso macht Gott das? Es heißt, für uns. Jesus leidet nicht einfach so. Nein, Jesus leidet für uns. Jesus leidet dort am Kreuz für dich, für deine Sünde. Und manche Menschen haben so Mühe, das zu glauben. Und sie haben so ein Bild von Gott und laufen durch ihr Leben und werden nie richtig glücklich, weil sie denken, Gott will sie bestrafen. Und Gott ist so ein krantiger alter Mann mit Stock, der sie schlagen will. Und die Bibel sagt uns, das ist falsch. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Und der größte Beweis ist dort am Kreuz von Golgatha. Gott ließ es sich alles kosten, dass du gerettet werden kannst. Und weil Gott für dich ist, hat er dort bezahlt. Und Gott wusste, dass Jesus die einzige Chance ist, um diese Welt zu retten. Wenn jetzt, stellen wir uns mal vor, jemand von uns wäre dort am Kreuz gestorben oder ich oder sonst irgendein normaler Mensch. Das hätte absolut nichts genützt, weil diese Strafe von Gott gerecht gewesen wäre. Aber weil Jesus eben sündlos war, konnte er uns erlösen. Nur so konnte der Tod besiegt werden, weil als Jesus gestorben ist, hatte der Tod kein Anrecht auf ihn, weil er eben keine Sünde hatte. Und Jesus hat den Tod besiegt und der Teufel hatte keine Chance, weil Jesus ungerecht gestorben ist. Weil Jesus eben perfekt war. Jesus stirbt für uns. Aber wenn wir das nicht glauben, dann bringt es leider nichts. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Weil wenn du einfach glaubst, dass Jesus gestorben ist, dann nützt das nichts? Glaubst du wirklich, dass Jesus für dich persönlich gestorben ist? Weil wenn du das glaubst und annimmst, dann kannst du ein Kind Gottes werden. Und das geht ganz einfach, indem du einfach betest und sagst, Gott, ich bin sündig. Du siehst meine Sünde, du siehst all meine Fehler, die ich gegen dein Gebot gemacht habe. Und jetzt glaube ich an deinen Sohn, dass du für meine Sünde gestorben bist, Jesus. Und das nehme ich an und ich will dir nachfolgen. Und seht, wenn wir das beten, dann werden wir Kinder Gottes. Und was dann geschieht, steht in unserem Vers. Und das ist wunderbar. Es heißt dann, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn du das betest, dann geht die Gerechtigkeit von Jesus auf dich über. All deine Sünde all das, was dich beschäftigt aus deiner Vergangenheit, was dich runterzieht, all das wird auf Golgatha, auf Jesus geworfen, bestraft, bezahlt und aus der Welt geschafft. Und dann geschieht dieser wunderbare Tauschhandel. Du gibst Jesus deine Sünde ab und du bekommst seine Gerechtigkeit. Und dann bist du vor Gott gerecht. Gott schaut dich an, dich kleiner Mensch, und er sieht einen perfekten Menschen. Er sieht einen Gerechten. Und es heißt nicht nur, dass wir die Gerechtigkeit bekommen, sondern dass wir die Gerechtigkeit werden. Das heißt, du wirst gerecht. Das ist nicht nur etwas, was dir übergestülpt wird. Nein, es ist eine Verwandlung, es ist eine neue Schöpfung. Du wirst zu einem Gerechten. Und ich kann das manchmal nicht fassen, dass Gott das tut. Dass Gott sich auf diesen Tauschhandel einlässt. Und wenn ich das verstehe, dann merke ich, was Gott mir für Anerkennung schenkt. Gott spricht dich gerecht. Du musst nicht mehr in der Welt herumrennen auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung. Nein, Gott liebt dich. Er ist für dich. Und seht, ich hatte so lange Mühe, weil ich so dünn bin und Untergewicht hatte. Und ich dachte mir immer, was willst du überhaupt den Leuten erzählen? Die denken doch ständig, ja, gib dem was zu essen, der hat 20 Kilo zu wenig. Und ich hatte so lange Mühe und dachte, was bin ich überhaupt wert, wenn ich so dünn bin? Bis ich begriffen habe, dass Gott mir meine Identität schenkt. Dass ich meine Identität nicht erarbeiten muss, sondern dass Jesus sie mir schenkt, dass ich ein Gerechter bin vor Gott und ich muss nicht nach Anerkennung suchen. Die Gerechtigkeit bekommen wir geschenkt und unsere Sünde müssen wir aber abgeben. Ja? Bist du bereit, deine Sünde abzugeben? Wir merken, das ist ja manchmal auch nicht so einfach. Die Sünde will uns ja manchmal auch anklagen und runterziehen. Auch wenn du vielleicht weißt, ja, Jesus hat schon gezahlt, aber ja, dieser eine Fehler, ja, diese Scheidung in meinem Leben, kann Gott das wirklich vergeben? Diese Beziehung, die zerbrochen ist. Da habe ich es so fest verbockt, da habe ich so eine schlimme Sünde begangen. Und vielleicht lässt du dich immer noch anklagen von dieser Sünde. Und dann möchte ich dir sagen, du hast diese Sünde am Kreuz abgegeben. Lass sie dort. Sie hat keine Macht mehr über dich. Sie hat kein Anrecht über dich. Kein Mensch und nichts auf dieser Welt kann dich mehr anklagen. Auch nicht dein eigenes Gewissen oder der Teufel. Weil Jesus bezahlt hat und du gerecht bist. Und zweitens heißt das, dass ich meine Sünde abgegeben habe. Heißt das, dass ich die Sünde auch nicht mehr zurück will. Das heißt, dass ich ein neues Leben führe, dass ich meine Sünde auch dort lasse und dass ich nicht immer zurückschiele und denke, ja, das war auch schön. Dass ich nach den Vorgaben von Gottes Wort lebe und mich daran halte. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht das? Wie kann ich das überhaupt, die Sünde lassen? Ja, wir schaffen das nie als Menschen. Doch, ja gut, wir schaffen es. So 5 Minuten oder so. Aber wirklich das schaffen können wir nicht. Und deswegen heißt es in unserem Text, in ihm. In ihm, in Jesus. Und wenn das in der Bibel steht, in Jesus, dann ist das im Griechischen oft, dass es meint, durch Jesus. Das heißt, durch deine Beziehung zu Jesus kannst du die Kraft bekommen, deine Sünde zu lassen. Du schaffst es selber nicht. Und ich weiß, als moderner Mensch braucht es so viel Überwindung, dass wir das zugeben. Ja, wir denken, ja, wir können das schon selber. Ich kann das schon selber schaffen. Ich gehe ins Internet und schaue mir so Tipps an. Oder ich lese ein Buch oder ich strenge mich ganz fest an und dann schaffe ich es schon, die Sünde zu lassen. Du schaffst es nicht. Und das braucht Überwindung. Aber das Schöne ist, du musst es auch nicht selber schaffen, weil Jesus dir hilft. Du musst dich nicht allein abmühen. Jesus ist stellvertretend für dich gestorben und er gibt dir die Kraft. Und das ist das Evangelium in einem Vers. Das ist das Fundament von unserem Glauben in diesem Vers, dass Jesus unser Stellvertreter ist. Und das Schöne ist jetzt noch, dass dort nicht Schluss ist. Gott sagt nicht, ja, ich erlöse euch und jetzt müsst ihr 2000 Jahre warten, bis ich wiederkomme. Nein, Gott sagt, ich erlöse euch und jetzt gebe ich euch einen Sinn, einen Auftrag für diese Welt. Und das sehen wir in dem Vers davor, wo es heißt, dass wir Botschafter sind. Dort heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, du bist ein Stellvertreter Gottes auf dieser Welt. Und das Wort Botschafter, das hier steht im Griechischen, das wurde damals verwendet vom Römischen Reich. Ja, das Römische Reich, wenn es wieder mal irgendeinen Bezirk oder irgendein Volk eingenommen hatte militärisch, dann haben sie Botschafter gesandt. Und das ist dieses Wort, das hier steht. Und diese Botschafter haben mit diesem Volk die Bedingungen ausgehandelt, haben gesagt diesem Volk, das und das sind die Bedingungen, dass ihr teilhaben könnt am Römischen Reich. Und genau dieses Wort verwendet Paulus hier. Das heißt, wir sind Botschafter in dieser Welt, um dieser Welt zu verkünden, so und so und so könnt ihr Bürger werden im Reich Gottes. Und manchmal kommen dann Leute zu mir und sagen, ah, weißt du, ich bin einfach kein Evangelist. Ich bin einfach nicht einer von diesen Botschaftern. Ich kann das nicht. Ich bin irgendwie überfordert. Aber wenn wir in unseren Text genau schauen, dann heißt es, wir sind Botschafter. Paulus schreibt nicht, strengt euch an, dass ihr Botschafter seid. Nein, du bist Botschafter, unabhängig davon, ob du dich danach fühlst oder nicht. Ob du das Gefühl hast, du kannst es oder nicht. Du bist Botschafter. Und falls dir das schwerfällt, dann glaube ich dir das, weil es auch schwer ist. Aber das Schöne ist auch hier, wir müssen es nicht selber tun. Lesen wir weiter in unserem Vers. Was heißt es dort? Wir sind Botschafter und dann heißt es etwas ganz Komisches. Denn Gott ermahnt durch uns. Das heißt, wir sind Botschafter, aber Gott ermahnt durch uns. Und ich glaube, wir Christen haben manchmal so Mühe mit dem. Und wir wollen irgendwie selber das tun. Und ich vergleiche das jetzt mal mit einem Drucker. Ich habe uns hier einen Drucker mitgebracht und ich stelle den jetzt mal hier auf. Und wir kennen das ja alle, oder? Drucker kann man so im Büro aufstellen. Und dann hat das so ein Kabel hier. Das schließt man an Computer. So. Und dann kann man einen Brief drucken oder ein Dokument. Und ich glaube, wir Christen, wir sind so wie dieser Drucker. Aus uns kommt das Papier. Ja, wir reden. Wir sind Botschafter. Wir sind die, die mit den Leuten Kontakt haben. Die Rechenschaft ablegen über den Glauben. Ja, das sind wir. Aber von wo kommt der Auftrag? Von wo kommt die Kraft? Als Christen versuchen wir doch so oft aus eigener Kraft irgendwas zu wurschteln. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Büro und euer Drucker steht da und auf einmal fängt er irgendwas an zu drucken, ohne dass ihr wollt. Und dann druckt er, was der will. Auf einmal so, ja, die neuesten Druckermagazine, weil der das irgendwie spannend findet. Oder er druckt so, ja, die besten Druckerpatronen, weil der wieder mal aufgefüllt werden will. Oder er druckt Bilder von hübschen Druckerinnen oder ich weiß auch nicht was. Stellt euch vor, ihr hättet so einen Drucker. Das wäre doch nichts als Elektroschrott. Aber wieso ticken wir als Christen dann so oft, wie so ein wilder Drucker, der einfach macht, was er will? Wenn du jetzt hier bist und denkst, ja, ich fühle mich genau so, ausgepowert irgendwie, versuche irgendwie selber was zu drucken. Vielleicht hilfst du sogar hier in der Gemeinde mit und denkst, aber irgendwie habe ich einfach keine Power mehr. Ich bin wie so ein Drucker, der irgendwas macht und weiß auch nicht, ob ich das überhaupt noch lange schaffe oder überhaupt noch will. Überprüf deine Kabelverbindung. Gott ermahnt durch uns. Du musst es nicht selber tun. Du darfst dich bei Gott einstecken und Gott gibt dir den Auftrag. Gott gibt dir die Kraft, den Strom. Alles, was du brauchst, kommt durch dieses Kabel. Überprüf deine Kabelverbindung. Und dann steht in unserem Vers auch noch, was wir ausdrucken sollen. Was wir dann den Leuten weitergeben sollen. Und da heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Und um das geht es. Und um das geht es immer. Es geht um die Versöhnung mit Gott. Dass Gott für uns ist. Und das sollen wir den Menschen weitergeben, weil das die zentrale Botschaft ist. Manche Leute denken so, ja, der Glaube, das ist so ein Bonus, so wie die Sahne auf dem Dessert. Schön, aber geht auch ohne. Seht, das Evangelium ist nicht einfach so Bonus, Supplement, ist nicht einfach nur nice to have. Nein, diese Botschaft von Jesus, dass Gott für uns ist und alles getan hat, das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Die muss jeder Mensch hören und deswegen soll die alle Menschen verkündet werden. Und seht ihr, genau das sollen wir verkünden, was Gott für uns im Vers unten dran getan hat. Das, was wir vorhin gehört haben, genau das sollen wir den Menschen weitergeben. Und ich finde es genial, was hier steht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir dürfen zu den Menschen gehen und einfach sagen, lasst euch versöhnen. Es ist alles getan. Nicht, du musst dich versöhnen, du musst etwas tun, um dich zu versöhnen mit Gott. Nein, die Versöhnung ist geschehen, dort am Kreuz. Und wir dürfen zu den Menschen gehen und sagen, lasst euch versöhnen. Und wir leben in einer Welt, wo die Leute die Schnauze voll haben von Religion. Weil Religion kommt und sagt, du musst das tun und das tun und das tun, damit du dich mit Gott versöhnen kannst. Und ich kann die Leute verstehen, dass sie die Nase voll haben von dem. Weil jeder Mensch merkt, ich schaffe das nicht und ich habe auch gar nicht die Kraft dazu. Und die Menschen laufen der Religion davon und ich kann das verstehen. Und viele Leute denken, Jesus ist genau gleich. Und da haben wir die Chance, zu den Menschen zu gehen und sagen, nein, es geht nicht um Religion. Es geht nicht darum, dass du dich selber versöhnst. Aber dass Gott für dich ist und weil er für dich ist, alles getan hat. Und du darfst es einfach geschehen lassen. Lasst euch versöhnen. Und ich bin überzeugt, viele Menschen haben so ein falsches Bild von Jesus. Und wenn wir zu diesen Menschen gehen und einfach sagen, siehst du, es ist alles geschehen. Du musst nicht selber. Du darfst einfach zu Jesus kommen und dich versöhnen lassen. Dass so viele Leute das annehmen würden, weil sie von Jesus nichts wissen oder ein falsches Bild haben. Und darum beten wir auch für diese Leute, weil sie sich frei entscheiden können auch. Darum tun wir auch Fürbitte und beten für diese Menschen. Zusammenfassend möchte ich noch sagen, was wir heute gesehen haben. Erstens haben wir gesehen, was Gott tut. Gott beginnt und er ist für uns am Kreuz gestorben. Jesus ist als Stellvertreter gestorben, damit du mit Gott ein neues Leben haben kannst. Und deswegen lasse ich meine Sünde hinter mir und folge ihm nach. Und zweitens haben wir gesehen, Gott braucht einen Stellvertreter, um diese Erlösung weiterzuerzählen. Gott braucht einen Stellvertreter, um dich zu erlösen. Und dann braucht er einen Stellvertreter, dich, damit diese Erlösung zu allen Menschen gelangt. Und wir dürfen diesen Menschen einfach sagen, lass dich versöhnen. Und das dürfen wir tun, weil Gott uns die Kraft gibt. Weil wir nicht aus uns selber, nicht unsere eigene Botschaft, nein, seine Botschaft und seine Kraft. Aus Dankbarkeit, was Gott für uns getan hat, dürfen wir Botschafter sein. Ja, Gott braucht einen Stellvertreter. Und ich möchte dich noch fragen, hast du diesen Stellvertreter, der für dich gestorben ist, angenommen? Wenn du diesen Stellvertreter noch nicht persönlich kennst, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt für dich gekommen, um den anzunehmen. Dann bin ich gerne bereit, für Gebet, wenn jemand Gebet will oder auch Gespräche. Auch Josua und die anderen Ältesten, die wir heute schon gesehen haben, sind sicher gerne bereit für Gespräche. Und falls du sagst, ja, ich kenne diesen Stellvertreter, aber ich möchte für ihn auf dieser Welt Botschafter sein, dann bete und sag, Gott, ich will von dir die Kraft bekommen und von dir den Auftrag bekommen, in dieser Welt ein Botschafter zu sein. Wollen wir gemeinsam noch beten? Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, die wir in diesem Text so kurz zusammengefasst gesehen haben. Dass du als Stellvertreter auf diese Erde gekommen bist, um für uns zu sterben. Dass du, der einzig perfekte Mensch, stirbst, damit wir gerecht sein können. Und dass wir deine Gerechtigkeit einfach geschenkt bekommen. Und ich bitte für all diese Menschen heute Morgen, Jesus, die das noch nicht getan haben, die das noch nicht kennen, dass du ihnen das aufzeigst und dass sie dich doch annehmen, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass auch wir ganz neu diese Liebe von dir entdecken dürfen, die am Kreuz gezeigt wird. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Botschafter zu sein. Ja, wir sind Botschafter. Du willst uns gebrauchen. Und Jesus, hilf uns, uns täglich auszurichten. Dass wir täglich beten, dass du uns hilfst, Botschafter zu sein, offene Augen gibst. Die Menschen vorbereitest, uns deine Worte in den Mund legst. Jesus, hilf uns, Botschafter zu sein. Wir können es nicht aus uns selber. Und Jesus, ich bitte dich auch für alle Menschen, die kraftlos sind. Hilf ihnen wieder, ihr Kabel einzustecken bei dir und erfüll sie mit deiner Kraft und mit deinem Geist, der neue Energie schenkt. Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der wirkt. Dass du beginnst, dass du uns begleitest und dass du dein Werk vollendest. Wir danken dir, dass du uns liebst und für all das, was du für uns tust und dass du uns niemals allein lässt. Amen.